NDR Info. Themen des Tages.
In der kommenden halben Stunde befassen wir uns mit den Bränden in Los Angeles. Sie breiten sich weiter aus und mehr als 130.000 Menschen mussten schon ihr Zuhause verlassen. In Ramstein auf der US-Militärbasis in Deutschland trifft sich die Ukraine-Kontaktgruppe zur Stunde. In dieser Konstellation zum letzten Mal. Was wurde heute besprochen? Was wird sich wohl ändern? Und wenige Wochen vor der Wahl spricht AfD-Chefin Alice Weidel mit Elon Musk. Talk unter Freunden oder doch Wahlwerbung oder sogar verbotene Parteienfinanzierung? Dazu hören wir gleich Einschätzungen von Lobby Control. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Etwa 130.000 Menschen sind auf der Flucht vor den Feuern in Kalifornien. Zum Vergleich, das wäre etwa ganz Göttingen. Im Großraum Los Angeles wüten inzwischen mehrere Großbrände und keiner ist bislang unter Kontrolle. Viele Menschen wurden verletzt, es gibt auch schon mehrere Todesopfer und es ist noch nicht vorbei. US-Präsident Biden hat den Katastrophenfall ausgerufen und seine Reise morgen zum Papst abgesagt. Stattdessen fliegt er nach Los Angeles. Wie die Lage vor Ort ist, darüber berichtet Felix Tenbaum.
Santa Monica, Pasadena oder die weltberühmten Hollywood Hills. Es sind mit die bekanntesten Orte im Los Angeles County, die geradezu umzingelt sind von den Waldbränden. Sie fressen sich durch die Hügel und greifen immer mehr auch auf die Wohngebiete dort über. Der Tag gestern war vorerst der schlimmste. So schildert es Los Angeles Feuerwehrchefin Kristen Crowley, als sie den in die Krisenregion gereisten US-Präsidenten Joe Biden über die Lage unterrichtete.
Never seen the winds in my 25-year career.
In 25 Jahren Feuerwehrlaufbahn habe ich noch nie gesehen, dass sich die Flammen dermaßen schnell voranfressen. Es ist eine hochaktive und hochaggressive Brandlage und unsere Feuerwehrleute geben ihr Bestes, um die Menschen in der Gegend zu schützen.
Helikopter- und Satellitenbilder zeigen in der Dunkelheit der Nacht hunderte Glut- und Brandnester in verschiedenen Stadtteilen. Die Einsatzkräfte kommen mit den Löscharbeiten kaum hinterher. Die Brandherde sind oft nur schwer zu erreichen. Dazu kommen die für die Jahreszeit typischen starken Winde. Ein Bereichseinsatzleiter in Hollywood formulierte es im US-Sender CNN so:
Fighting fire in the room is always tricky. Fighting in January is a whole different animal.
Einen Brand direkt an der Feuerfront zu bekämpfen, sei immer schwierig, aber in dieser Jahreszeit eine ganz andere Herausforderung. Immerhin, obwohl es in unmittelbarer Nähe etwa des berühmten Hollywood Walk of Fame brennt, die Villa Aurora, ein bekanntes Domizil für deutsche Stipendiaten aus Musik-, Kunst- und Filmbranche, ist von den Flammen noch unversehrt geblieben. Nachdem gestern noch Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde die Flammen angefacht haben, hören sich die Wetterberichte und Vorhersagen in der Nachtortszeit vorsichtig optimistisch an. Moderatorin Sumada Kern vom regionalen TV-Sender Fox 11 LA.
Die Winde sind im Vergleich zu gestern deutlich schwächer geworden. Im Moment haben wir keine Böen in Hurricane-Stärke mehr, aber es sind immer noch Böen im gefährlichen Bereich möglich.
Das hat zumindest geholfen, um den Brand auch mit Hubschraubern und Flugzeugen aus der Luft zu bekämpfen. Allerdings haben die Behörden weiter Warnungen herausgegeben. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei knochentrockenen 8-12%. In der Gegend um Los Angeles hat es seit etwa 9 Monaten kaum oder gar nicht geregnet. Langanhaltend gleichbleibende Wetterbedingungen führen Experten wie Stefan Laps vom ARD-Wetterkompetenzzentrum auf den Klimawandel zurück.
Denn der Jetstream, das ist das Starkwindband in großen Höhen, das ist schwächer geworden. Und dementsprechend können Wetterlagen lange anhalten. Und das beobachten wir eben auch rund um Kalifornien, dass es dort eben Wochen und Monate lang jetzt viel zu trocken war, überwiegend Hochdruckeinfluss. Kaum hat es mal wirklich ein Tief geschafft, dort mal nennenswert Regen zu bringen.
Mit Besserung, etwa durch Regenfälle, rechnet er frühestens in 1 bis 1,5 Wochen. Der designierte US-Präsident Donald Trump fordert derweil bereits den Rücktritt des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Trump gab ihm und der kalifornischen Regierung die Schuld an den Waldbränden.
This is a true tragedy and it's a mistake of the governor and you could say the administration. They don't have any water.
Es gebe kein Wasser, so Trump. Dem entgegnet Gouverneur Newsom:
Menschen fliehen, verlieren ihr Leben, Kinder verlieren ihre Schulen, Familien, ihre Häuser, Gemeinden, ihre Kirchen. Und die Antwort dieses Kerls ist, das zu politisieren. Ich habe eine Menge Gedanken, die ich dazu gerne sagen würde, aber ich tue es nicht.
Stattdessen wolle man sich in Los Angeles auf das Wesentliche konzentrieren, Menschenleben retten und, wo es geht, die Feuer löschen.
Über die massiven Brände in L.A. berichtete Felix Tenbaum. Die Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich heute auf Einladung der USA auf dem Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Sowohl NATO-Mitglieder sind dabei, als auch andere Unterstützer, insgesamt rund 50 Länder. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky ist angereist. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius ist vor Ort. Und auch noch US-Außenminister Lloyd Austin. Er ist ja nur noch wenige Tage im Amt. Dann übernimmt die Trump-Regierung. Oliver Neuroth, unser Berlin-Korrespondent, beobachtet die Situation. Das Bundesverteidigungsministerium spricht ja von einer besonderen Veranstaltung. Inwiefern ist das spürbar?
Das war schon daran erkennbar, wie das Treffen diesmal losging. Viele anerkennende Worte der Teilnehmer in Richtung des Gastgebers, in Richtung US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Denn er hat es geschafft, dass diese Ukraine-Unterstützergruppe immer größer geworden ist in den vergangenen 3 Jahren. Rund 50 Mitglieder hat sie inzwischen. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius lobt Austin genau dafür.
Thank you to your warm and yet vigorous nature you managed to bring together and lead an ever-growing coalition of partners. This was highly impressive and moved me deeply.
Also das habe Pistorius sehr beeindruckt, wie Austin da vorging und auch bewegt, wie die US-Regierung diese Treffen gestemmt hat. Der US-Verteidigungsminister selbst meinte nur nüchtern, let's go to work. Also ihm ist schon klar, dass unter Donald Trump, dem neuen US-Präsidenten, diese Veranstaltung anders werden oder ganz von der Bildfläche verschwinden könnte.
Dazu kommen wir noch, aber vielleicht erstmal, das ist das 25. Treffen dieser Art und der Krieg zieht sich bedauerlicherweise. Was nicht passieren darf, ist ja, dass das Engagement nachlässt, die Ukraine weiter zu unterstützen. Was konnte denn jetzt Austin auf diese letzten Tage überhaupt noch zusagen?
Er hat ein neues Hilfspaket im Wert von 500 Millionen US-Dollar zugesagt. Das ist schon einiges. Und das konnte er auch noch, denn noch ist Austin ja der Herr über den Wehretat der USA. Noch entscheidet er, wofür was verbucht wird. Er reizt sozusagen seine Amtszeit bis zum Schluss aus. Was dann ab dem 20. Januar passiert, wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, das weiß niemand, inwieweit er ernst macht mit seiner Ankündigung, sich zurückzuziehen aus der Ukraine-Unterstützung, zu einem großen Teil zumindest. Diese Unsicherheit, was kommen könnte, die schwingt definitiv mit in Ramstein.
Und wie haben sich jetzt aber die anderen Teilnehmenden vielleicht auch schon auf die Zeit nach dem 20. Januar vorbereitet? Weil es ist ja, Sie haben es gerade gesagt, noch überhaupt nicht klar, welchen Kurs Donald Trump einschlagen wird, außer dass er diesen Krieg wohl doch nicht in einem Tag beenden können wird, wie er mal behauptet hat.
Die anderen Teilnehmerstaaten dieser Ukraine-Konferenz beschwören den Zusammenhalt im Sinne von, die Ukraine-Hilfe darf nicht abreißen, auch wenn die USA aussteigen sollten. Aber was auch klar ist, die Lücke, die entstehen würde, wenn Trump die Führungsrolle bei der Ukraine-Unterstützung abgibt, die wäre gewaltig und die könnten die europäischen Staaten nicht so ohne weiteres übernehmen. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat auch heute neue Lieferungen von Waffen angekündigt, und zwar welche, die er ja nicht direkt bezahlen müsste sozusagen, denn der Haushalt für 2025 steht ja noch nicht. Deswegen hat Pistorius gesagt, Dinge, die jetzt an die Bundeswehr gehen sollten, um die Lager quasi aufzufüllen, neue Munition vor allem, die geht direkt an die Ukraine. Also konnte er eine Ankündigung machen, die ihn sozusagen nicht allzu viel kostet.
Und wie haben Sie jetzt Volodymyr Zelensky erlebt, also den ukrainischen Präsidenten? Weil der wiederum hat ja seit dem 24. Februar 2022, also seit Beginn des Angriffskriegs, unermüdlich um Hilfe und Unterstützung geworben. Und jetzt auch, so hören wir, um westliche Soldaten?
Ja, das ist tatsächlich eine Idee, die er heute noch mal formuliert hat, dass eventuell NATO-Truppen in die Ukraine kommen könnten, um Druck aufzubauen auf Russland, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren oder überhaupt Verhandlungen beginnen zu lassen. Wobei da ja klar ist, da wird sich kein NATO-Land drauf einlassen, in die Ukraine zu gehen, in diesen Krieg quasi und sich dort zu beteiligen. Denn das würde ja eine absolute Eskalation bedeuten und dazu wird es wohl nicht kommen. Ansonsten war Zelensky wie immer kämpferisch. Er war sehr dankbar, muss man auch sagen. Er hat sehr betont, wie groß die Unterstützung war in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren ja inzwischen. Und er hat weiter gefordert, dass diese Unterstützung nicht abreißt, dass vor allem Drohnen geliefert werden, um sich besser zu verteidigen gegen die Angriffe aus Russland.
Meint Oliver Neuroth zum Ukraine-Treffen in Ramstein. Es mehren sich gerade die Nachrichten von Institutionen, Personen, die das soziale Netzwerk X verlassen. Der Bundesgerichtshof zum Beispiel steigt aus. Der Tourismusverband MV, Verdi ist auch raus. Und viele andere Prominente haben ja schon gleich direkt nach der Übernahme des sozialen Mediums von Elon Musk ihren Abgang verkündet. Dennoch schafft es das soziale Netzwerk immer wieder in die Schlagzeilen. Heute zum Beispiel, weil AfD-Chefin Alice Weidel mit Elon Musk zum Talk verabredet ist in einem sogenannten X-Space. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl und nachdem Musk ja unter anderem auch schon in einer Zeitschrift eine Wahlempfehlung für die AfD gegeben hatte. Philipp Eckstein berichtet, wie die AfD den Termin erklärt.
Die Vizechefin der AfD-Fraktion im Bundestag, Beatrix von Storch, hat das geplante Gespräch von Elon Musk und Alice Weidel verteidigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, selbstverständlich freue sie sich darüber, dass Musk zur Wahl der AfD aufrufe. Das sei eine starke Stimme. Aber so von Storch, Musk würde nur seine Meinung äußern, der AfD aber kein Geld geben.
Er gibt Raum für eine Debatte. Jeder kann jetzt Alice Weidel live hören. Er kann ihr einfach zuhören. Er wird Fragen stellen, sie wird Antworten liefern. Jeder kann sich sein eigenes Bild machen.
Fragen zu Äußerungen von Musk und auch dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit Aufrufen zur Gewalt wies von Storch zurück.
Dass ein amerikanischer Präsident Dinge sagt, die wir uns nicht zu eigen machen, die im deutschen Sprachgebrauch deutsch übersetzt irgendwie auch sehr komisch herkommen und vielleicht auch auf Englisch, das ist für die Menschen hier vollkommen irrelevant.
Zuletzt gab es den Vorwurf, dass es sich bei dem Gespräch und den Wahlaufrufen um eine illegale Parteispende handeln könnte. Vor allem dann, wenn Musk dafür sorge, dass die AfD auf seiner Plattform mehr Reichweite erhalte als andere Nutzer. Parteienrechtler äußerten sich allerdings skeptisch. Auf die Frage, ob Aussagen von Musk als Versuch einer Einflussnahme auf die Bundestagswahl gewertet werden, teilte zuletzt ein Sprecher des Innenministeriums mit. Die Aussagen von Herrn Musk werden als Äußerungen einer Privatperson bewertet.
Soweit Philipp Eckstein aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Nach Einschätzung der EU-Kommission verstößt der geplante Talk auch nicht gegen Regeln für Online-Dienste. Die Bundestagsverwaltung führt aber offenbar derzeit eine Sachverhaltsklärung durch. Geldspenden aus dem nicht-europäischen Ausland für deutsche Parteien sind ja auch verboten, wenn sie höher als 1.000 Euro ausfallen. Aber ist dieses Gespräch unzulässige Wahlwerbung oder unrechtmäßige Parteienfinanzierung? Wie kann man das belegen? Dazu Aurel Eschmann von Lobby Control. Ich habe ihn gefragt, was stört Sie denn konkret an diesem Termin heute Abend?
Also zunächst muss man mal den größeren Kontext sehen, dass das eine Wahleinmischung von Elon Musk in den deutschen Wahlkampf ist und dass es eine größere Reihe von Einmischungen in verschiedene Wahlkämpfe. Auch in Großbritannien hat er angekündigt, 100 Millionen Dollar an die rechte Partei Reform UK spenden zu wollen. Und in den USA hat er sich auch schon massiv in den Wahlkampf eingemischt. Und das ist einfach schon mal generell ein Demokratieproblem, wenn einzelne superreiche Personen, in dem Fall jetzt hier der reichste Mensch der Welt, sich so stark in politische Wahlkämpfe einmischen können, denn dadurch können sie auch ihre Interessen besser durchsetzen als andere und das ist einfach per se undemokratisch. Konkret bei diesem Gespräch hier, da haben wir die Vermutung, dass es sich um eine illegale Parteispende handeln könnte. Und zwar nicht das Gespräch selber zwischen Elon Musk und Alice Weidel. Wenn das eine Parteispende wäre, dann wären ja auch viele Interviews mit normalen Medien wären ja eine Parteispende, sondern die Verbreitung, die die Plattform X dann von diesem Gespräch machen wird. Denn Elon Musk ist ja der Eigentümer dieser Plattform und da gibt es einfach schon seit langem Indizien, dass seine Aktivitäten auf dieser Plattform künstlich geboostet werden. Das bedeutet, sie werden ganz besonders vielen UserInnen ausgespielt. Auch mehr als bei anderen Accounts, die genauso viele Follower haben. Mhm. Und das ist eine geldwerte Zuwendung an die Partei, denn normalerweise würde die Plattform X so eine Leistung für sehr viel Geld verkaufen. Das ist ja deren Kerngeschäft, dass sie Reichweite verkaufen, dass sie Boosts verkaufen für Posts.
Herr Eschmann, wir müssen vielleicht noch mal einmal einen Schritt zurückgehen, weil erstmal kann ja jeder was posten auf X und je nach Inhalt oder nach Aufmerksamkeit bekommt es dann eben eine größere oder kleinere Reichweite. Und das ist ja eigentlich prinzipiell auch das System von Social Media. Das heißt, Sie bemängeln, dass er gleichzeitig auch den Hebel in der Hand hat, dafür mehr Reichweite zu sorgen, oder?
Genau, für mehr Reichweite als andere User und er hat nicht nur den Hebel in der Hand. Wir wissen auch, dass das in der Vergangenheit der Fall war, dass seine Beiträge künstlich Reichweite erhalten, die sonst nur käuflich erwerblich wäre, ein solcher Boost.
Und wenn wir es jetzt aber nochmal konkreter machen, also unrechtmäßige Parteienfinanzierung, wie kann man das dann aber beziffern? Also geht es dann darum, wie viele Abrufe es dann hinterher wirklich gegeben hat oder wo kann man da ein Preisschild jetzt festmachen?
Ja, da musste man ziemlich detailliert in die Daten von X reinschauen und anschauen, wie wurde dieses Gespräch ausgestrahlt, wie wurde das angezeigt anderen UserInnen und was würde das dann kosten, wenn man sich das bei X kaufen würde. Das Problem ist, dass X diese Daten nicht einfach so hergeben wird, da bin ich mir sicher. Aber es ist ja auch so, dass die Europäische Kommission gerade schon eine Untersuchung der Plattform X macht, um zu sehen, ob sie gegen den Digital Services Act der EU verstößt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die entsprechend schon Daten gesammelt haben und auch die Daten für die Ausspielung dieses Gesprächs sammeln werden. Und da könnte zum Beispiel die Bundestagsverwaltung dann anfragen, um das zu überprüfen und einen Schätzwert des Wertes dieser Zuwendung zu erstellen.
Wobei ja auch bis hierhin zumindest Parteien der Mitte, auch die Bundesregierung, noch Konten haben bei X und da auch fleißig posten. Und muss man da nicht sagen, man müsste hier auch gucken, wie viel Reichweite entsteht und was das dann im Gegenwert auch für einen Geldwertenvorteil hätte?
Das ist jetzt in diesem Sachverhalt nicht relevant. Denn hier geht es wirklich darum, dass Elon Musk der Eigentümer dieser Plattform ist und dort zusätzliche Reichweite geschaffen wird, nicht normale Reichweite einfach als UserIn mit Followern auf dieser Plattform. Insgesamt müssen wir aber als Gesellschaft schon schauen, wie viel unserer demokratischen Öffentlichkeit wollen wir in soziale Netzwerke im Privatbesitz legen und wie können wir diesen sozialen Netzwerken auch demokratische Regeln auferlegen. Denn eine Öffentlichkeit, in der alle gleichermaßen gehört werden und in der wir nachvollziehen können, wer gehört wird und wer nicht, das ist zentral für eine Demokratie, das ist ganz wichtig und momentan können wir das einfach nicht. Ganz viel unserer demokratischen Öffentlichkeit findet in diesen sozialen Netzwerken statt. Die Daten darüber sind aber in privater Hand. Der DSA der EU ist genau ein erster Schritt, um diese Plattformen wieder unter demokratische Kontrolle zu bringen, aber er ist noch bei weitem nicht ausreichend.
Und da hören wir ja auch schon, das war gestern auch eine große Schlagzeile, dass Mark Zuckerberg, also der zweite Milliardär, der auch sehr viel Macht hat über soziale Medien, ja da auch schon gleich den Riegel vorschieben wollte und sagt, also wir wollen uns auch von anderen Ländern da nicht beschneiden lassen oder reinreden lassen, wie wir das handeln, auch letzten Endes mit Moderation. Wir haben das alle mitbekommen. Also glauben Sie, dass wir wirklich eine Möglichkeit haben, als, ich sag mal, relativ kleines Deutschland jetzt in dem Fall, was zu verändern?
Also bei dieser illegalen Parteispende, da liegt das bei Deutschland, etwas zu machen. Aber die Tech-Konzerne zu regulieren und dort gute Regeln zu schaffen, das liegt auf jeden Fall bei der EU. Und die EU als einer der größten Märkte der Welt hat da durchaus Möglichkeiten, das zu regulieren. Deutschland alleine könnte das sicher nicht.
Und vielleicht noch als letzte Frage, Herr Eschmann. Ich meine, rundherum ist jetzt die Aufmerksamkeit vor diesem Talk heute Abend von Elon Musk und der AfD-Chefin Weidel ja auch schon riesig. Wir beide sprechen drüber. Tappen wir da auch nicht zusätzlich noch in eine Public Relations-Falle?
Also ich würde sagen, jetzt in diesem Fall hätte der Talk auch ohne unser Gespräch darüber ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber insgesamt muss man natürlich schon gucken. Was wir sehen, ist, dass unsere Instrumente, wie zum Beispiel das Parteiengesetz oder der Digital Services Act, die sind nicht dafür geeignet, um im Vorfeld zu agieren, um mit so einer akuten Bedrohung, wie es gerade ist, dass der reichste Mensch der Welt einfach spontan sagt, er möchte jetzt eine Partei im Wahlkampf unterstützen, da so schnell drauf zu reagieren. Da ist tatsächlich eine Regelungslücke und da muss man jetzt auch mal genau überlegen, was kann man da machen, was wiederum nicht gleich total in die Meinungsfreiheit einschneidet.
Das war Aurel Eschmann von Lobby Control. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Und dann flog da heute noch eine Torte bzw. ein tortenähnliches Gebilde aus Rasierschaum auf Christian Lindner und traf ihn mitten ins Gesicht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern. Er nahm es sportlich. Sahne wäre ihm wohl lieber gewesen. Mathis Klemme über die Aktion in Greifswald.
Christian Lindner war mitten in seiner Rede, sprach unter anderem über eine Reform des Bürgergeldes, als eine junge Frau den früheren Bundesfinanzminister mit einer Schaumtorte bewarf.
Alles gut. Geh mal arbeiten, lieber.
Meine Damen und Herren, machen Sie sich bitte keine Sorgen.
Wir haben nur eine Sache anders gemacht, als ich erhofft habe. Es war leider nicht Sahne, sondern nur Seife.
Sie traf Lindner mitten ins Gesicht. Der Sicherheitsdienst führte die Frau anschließend hinaus. Bei der Frau handelt es sich um ein Mitglied der Partei Die Linke. Der Landesvorsitzende Herbst distanzierte sich von der Aktion. Derartiges würde für Die Linke MV nicht zur politischen Auseinandersetzung gehören und sei konsequent abzulehnen, erklärte Herbst. Lindner sagte nach dem Wahlkampfauftritt dem NDR, die Torte sei ein Zeichen, wie die Linkspartei Wahlkampf machen wolle. Ihn beeindrucke dies nicht. Zu einer weiteren Wahlkampfveranstaltung der FDP in Rostock war am Nachmittag der linken Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch gekommen. Auch er kritisierte die Aktion in Greifswald. FDP-Chef Lindner bedankte sich in seiner Rede bei Bartsch für diese symbolische Aktion unter Demokraten. In Greifswald ermittelt nun die Polizei gegen die Frau wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen Beleidigung.
Soweit ein Bericht von Mathis Klemme. Der frühere SPD-Politiker und deutsche Botschafter in Israel, Rudolf Dressler, ist tot. Dressler sei am Mittwoch im Alter von 84 Jahren gestorben, teilte die nordrhein-westfälische SPD in Düsseldorf mit. Der Sozialpolitiker war 20 Jahre lang im Bundestag. Von 2000 bis 2005 war er deutscher Botschafter in Israel. Wir hören einen Nachruf von Johannes Rasch.
Ihre sogenannte Gesundheitsreform schließt sich nahtlos an ihre unsoziale Steuerreform an. Den Kleinen wird genommen und den Großen wird gegeben. Das ist das Ergebnis.
So kannte man Rudolf Dressler. Angriffslustig, deutlich und auf den Punkt, wie hier 1988 im Bundestag. Die soziale Frage war schnell Rudolf Dresslers Thema. Der gelernte Schriftsetzer schloss sich früh der Gewerkschaft an, wurde Betriebsratsvorsitzender bei der Westdeutschen Zeitung und trat in die SPD ein. Mit der gleichen Begründung übrigens wie der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Auf die Frage, warum er denn damals eingetreten sei, hat er gesagt, weil er für mehr Gerechtigkeit eingetreten ist und weil er die Hoffnung hatte, dass in der SPD genau dieses politische Programm ist. Das war auch mein innerer Antrieb.
1980 wird Rudolf Dressler als Wuppertaler Direktkandidat in den Bundestag gewählt. Nicht nur dem politischen Gegner, auch seiner eigenen Partei wirft er bisweilen unsoziale Politik vor. Die Genossen revanchieren sich mit dem Beinamen Betonkopf. Dabei muss er auch schnell mal klarstellen, wo seine Heimat liegt, etwa bei der norddeutschen Heidi Simonis, der ehemaligen Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein.
Er ist ein Rheinländer. Und denen geht manchmal das Temperament durch.
Also der Wuppertaler, ich bin Wuppertaler, der ist nicht mit dem Rheinländer zu vergleichen, er ist auch nicht mit dem Westfalen zu vergleichen, er ist einfach ein Bergischer.
Für wenige Monate wird Rudolf Dressler Staatssekretär im Arbeitsministerium, scheidet aber aus, als Helmut Kohl Kanzler wird. 1998 rechnet er fest damit, Minister in Gerhard Schröders Kabinett zu werden. Doch daraus wird nichts. Dressler ist wohl zu unbequem.
Schröder wollte mich loswerden, das ist ganz zweifelsfrei so. Und ich hatte damals die Entscheidung zu fällen, soll ich jetzt weitermachen? Einen aussichtslosen Kampf, eine aussichtslose Auseinandersetzung in der Gesellschaftspolitik. Er hatte die Macht, nicht ich. Oder soll ich nach 20 Jahren sagen, ich höre auf? Ich habe damals formuliert, ich habe die Wahl zwischen Alkoholismus und Trübsinn. Und da ich resistent bin, würde ich trübsinnig, also lasse ich es. Und lege nach 20 Jahren mein Mandat nieder und mache etwas völlig Neues.
Im Jahr 2000 wird Dressler Botschafter in Israel. Auch hier eckt er an, als er vorschlägt, Jerusalem unter internationale Verwaltung zu stellen.
Ich war plötzlich mittendrin in einem völlig neuen Feld. 4 Wochen nach meiner Berufung zum Botschafter begann die sogenannte zweite Intifada. Und wir hatten dann jahrelang wirklich eine, um es bildhaft zu formulieren, Bombenstimmung. Und das war auf der einen Seite nicht einfach, auf der anderen Seite aber auch auf keinen Fall langweilig.
Einschneidendes privates Erlebnis war sicher ein Verkehrsunfall, bei dem Dressler 1997 schwer verletzt wurde und monatelang in Kliniken verbrachte.
Vor dem Unfall habe ich wie jeder Abgeordnete fest daran geglaubt, dass meine Arbeit die Welt verändert. Und ich stelle fest, dass die Welt sich daran überhaupt nicht gestört hat. Jeder ist ersetzbar. Und im Falle des Ausfalls muss das auch so sein.
Als Ruheständler lebte Rudolf Dressler in Königswinter.
Gestern ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Das war ein Nachruf von Johannes Rasch. Und damit enden unsere Themen des Tages.